Ich bin 16 Jahre jung. Das System aus Patriarchat und Kapitalismus hat meine Mama kaputt gemacht. So weit, dass sie nicht mehr länger meine Mutter sein konnte, ihre Vormundschaft abgelegt hat und gleichzeitig die schwerwiegende Entscheidung getroffen hat, zu sagen, ich möchte nicht länger mit dir unter einem Dach wohnen. Pack deine Sachen, du hast noch eine Stunde Zeit.
Willkommen bei Viva la Social, dem Podcast von Viva con Agua. Wir sprechen hier mit inspirierenden Menschen über ihr soziales Engagement, wie man am besten anfängt und warum es in der heutigen Zeit so wichtig ist, sich zu engagieren. Außerdem geht es natürlich auch um Musik, Kunst, Sport und manchmal auch um Wasser. Viel Spaß!
Werbung! Oder wie ich sage, Brunnen bauen, denn alles, was wir hier erlösen mit diesem ganzen Podcast, ist ja Social Business, also kommt Viva con Agua zugute. Deswegen Werbung, aka Brunnen bauen.
Heute habe ich die Ehre, euch verschiedene Varianten von Stiftungen vorzustellen. Die Ewigkeitsstiftung zeichnet sich dadurch aus, dass ihr Stiftungszweck dauerhaft ist und ihr Kapital auf ewig erhalten bleiben soll, also eine Art Lebenswerk. Die Verbrauchsstiftung dagegen, da steht der Verbrauch im Fokus. Das gesamte Stiftungsvermögen wird für die Verfolgung des Zwecks der Stiftung eingesetzt. Außerdem muss die Stiftung nach gesetzlichen Vorschriften mindestens 10 Jahre bestehen. Der Vorteil, die Verbrauchsstiftung ist sehr flexibel und bietet eine gute Möglichkeit, mit wenig Grundkapital einen oder mehrere Zwecke zu fördern. And last but not least, die Hybridstiftung. Sie ist eine Mischform aus Ewigkeits- und der Verbrauchsstiftung. Die Hybridstiftung, ein neues, modernes und flexibleres Konzept ist, das die Vorteile der beiden klassischen Stiftungsvarianten kombiniert. Vielen Dank an Personio Foundation und viel Spaß mit der kommenden Folge mit der wunderbaren Sophia Burgard.
Willkommen im Podcast, Viva la Social, lieber Dominik. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir haben es geschafft nach 3 Anläufen, glaube ich.
Ja, vielen lieben Dank.
Wir reden heute über das Thema soziales Engagement. Du bist ja eine Person, die sich schon lange für soziale Themen engagiert. Du hast sehr lange auf der Straße gelebt und wenn es okay ist für dich, würde ich da direkt anfangen mit der ersten Frage. Ich weiß, dass du die Frage schon ganz oft beantwortet hast. Ja.
Ich möchte auch einen Podcast bei OMR Podcasts machen.
Bam.
Und zwar mit Disaster.
Bam.
Und das heißt Kopfkost und er ist linksradikal und ich bin linksliberal und ich finde ihn so geil, weil wir selber kommen beide von den Palmen und St. Pauli und trotzdem haben wir, glaube ich, völlig unterschiedliche Ansichten, sind aber in derselben Bubble und ich glaube, das könnte fett werden.
Und das Gute ist, dass Disaster, Gerrit hört ja immer diesen Podcast.
Immer, zu also ein Disaster-Fan. Also, er gibt uns immer Feedback.
Ist eigentlich ein Stan schon fast.
Okay, ey, so also, ein heftiger Typ.
Ja. Wir schicken ihm auf jeden Fall diesen Snippet.
Rolex für alle, out
ja,
now.
Ja, ich meine, ey, da bist du ja natürlich mitten im Thema. Ich meine, was er neulich gemacht hat als Intervention, ja, das kann man auf einer künstlerischen Ebene sehen, man kann es auf einer Stadtintervention sehen, man kann es auf einer aktivistischen...
Das war aktivistisch, ja.
Genau. So, und
er hat feindliche Architektur bekämpft.
Kannst du es vielleicht für Leute erklären und kontextualisieren, die das Verständnis vielleicht nicht mitbringen, was er gemacht hat?
Easy.
Oder wer er ist. Vielleicht gibt es auch ein paar, die nicht wissen, wer er ist.
Das ist ein krasser Musiker und heftiger Rapper und ein Philosoph und Aktivist, der einfach gerade wirklich auch in meine Gedankenwelt ganz viel verändern kann. Und deswegen feiere ich ihn sehr. Am Ende hat er neulich ein Video rausgebracht, da geht es auch um das Thema Obdachlosigkeit. Und ich weiß noch selber, zu meiner Zeit, da konnte ich auch schon nicht mehr, ich weiß noch, dass es Bänke gab zum Beispiel, wo kein Bügel dazwischen war. Heute ist das gang und gäbe, dass überall Möglichkeiten, wo man sitzen oder liegen könnte, möglichst unbequem gemacht wird und das aber aus dem Grund, dass da Menschen sich im besten Fall nicht langfristig aufhalten können. Und das nennt man feindliche Architektur und dazu hat er eine gute Aktion gemacht und hat so ein Hindernis aus dem Weg geräumt. Und Props an dieser Stelle, einfach wirklich ein wichtiger Typ für unser Viertel, der eine Stimme ist und gerade viel Lärm macht und ich hoffe, dass er das weitermachen kann.
Und bald hört ihr ihn auf Podstars im neuen Podcast mit Dominik Bloh.
Hey,
sehr schön.
Im besten Fall.
Feindliche Architektur, was ist das eigentlich genau? Das klingt, wie ich finde, ziemlich gruselig und das ist es leider auch. Darunter versteht man nämlich eine gewisse Form der Gestaltung des öffentlichen Raums, der öffentlichen Personennahverkehre oder eben auch öffentlicher Objekte. Diese werden in Anführungsstrichen feindlich gebaut. Zum Beispiel, indem in U-Bahnhöfen die ganze Nacht durchgehend Musik gespielt wird oder indem auf Sitzbänken in der Stadt Metallbügel gebaut werden, sodass dort Obdachlose eben nicht schlafen können. In Hamburg gibt es dazu übrigens gerade eine ziemlich spannende Ausstellung, die sich genau mit diesem Thema näher beschäftigt und die der Frage nachgeht, wie Städte eigentlich gebaut sein müssten, sodass Wohnungslose oder Menschen ohne Obdach diese gut nutzen können. Und ihr könnt ja mal darauf achten, wenn ihr in eurer Stadt unterwegs seid, wie bei euch eigentlich der öffentliche Raum gestaltet wird. Willst du uns mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen in die Vergangenheit? Du hast insgesamt 11 Jahre auf der Straße gelebt, wenn ich das richtig
habe. Ich werde es wahrscheinlich tun müssen.
Du wirst es wahrscheinlich tun müssen.
We go back there.
If you want to.
Yes, 2005, Februar. Ich bin 16 Jahre jung. Das System aus Patriarchat und Kapitalismus hat meine Mama kaputt gemacht. Soweit, dass sie nicht mehr länger meine Mutter sein konnte, ihre Vormundschaft abgelegt hat und gleichzeitig die schwerwiegende Entscheidung getroffen hat, zu sagen, ich möchte nicht länger mit dir unter einem Dach wohnen. Pack deine Sachen, du hast noch eine Stunde Zeit. Und ich hatte am Ende 2 Koffer in der Hand und bin aus unserer Tür rausgelaufen. Es war dunkel, es war niemand auf der Straße. Ich glaube, die Straßenlaterne, die von da an 10 Jahre lang mein Licht, meine Wärme und Geborgenheit waren, war das Erste, was ich gesehen habe. Ansonsten hat der Schnee um mich herum gewirbelt und ich habe sehr schnell verstanden, dass draußen sein auch frieren bedeutet.
Wie lange ist das jetzt insgesamt her?
2005, 2022.
17 Jahre.
17 Jahre, ja. Und ich bin heute 34 und meine Mutter war 34, als sie diese Entscheidung getroffen hat, zu sagen, du gehst jetzt. Und da denke ich natürlich dieses Jahr ganz besonders darüber nach, wie konnte es dazu kommen. Und mir wird ganz klar, meine Mutter war umgeben von toxischen Männern und war in Co-Abhängigkeiten gefangen und war als Krankenschwester und Altenpflegerin in einem Beruf der unterdrückend ist, der so belastet, dass Menschen tatsächlich daran verbrennen. Wir haben das coole Buzzword Burnout uns ausgedacht. Das klingt nicht so schlimm irgendwie, aber am Ende können Menschen die Arbeit nicht mehr machen, die sie eigentlich mal gedacht haben zu tun. Und ja, keine Ahnung, so ein Christian Lindner sagt vielleicht, ja, selber schuld, du hättest ja in die Wirtschaft gehen können, aber es gibt immer noch Menschen, die wollen Gutes tun. Und ganz oft sind die Menschen so belastet, dass sie am Ende nicht mehr weitermachen können. Und dazu gehörte meine Mutter. Und das verstehe ich jetzt in demselben Alter sehr viel mehr als damals mit 16.
Das wollte ich dich mich gerade fragen, weil das jetzt gerade also super krass reflektiert klingt. Und ich mich gefragt habe, wie deine erste Reaktion damals war mit 16.
Ja, ich hatte keinen Bezug zu Obdachlosigkeit, ich hatte auch keinen Bezug zu solchen Diagnosen wie Depressionen. Ich war ein Junge, der mit seinen Freunden unterwegs war. Bei uns waren Mädchen, Feiern und Sport so die 3 Themen, die unseren Alltag und unser gesamtes Sein bestimmt haben. Dass ich jetzt ein Junge auf der Straße bin, das habe ich erstmal nicht verstanden. Ich konnte mich weder so ausdrücken, noch hatte ich überhaupt das Bewusstsein dafür. Ich habe erstmal kommuniziert, dass ich von zu Hause rausgeflogen bin. Meine Mama hat mich rausgeschmissen. Das ist, was ich für mich den anderen versucht habe, deutlich zu machen, wie die Lage ist. Aber am Ende war es nicht mehr als das. Und das hat wahrscheinlich aber auch ganz oft dann zu Hindernissen geführt.
Wie sind die Menschen dir so begegnet in der Zeit?
Naja, vielleicht war es eben so, dass es nicht deutlich genug war, aber viele haben das halt dann runtergespielt auf diese Situation, ah ja, okay, zu Hause rausgeschmissen, gerade eine schlechte Phase, aber du kommst schon zurück. Aber das verstehe ich eben jetzt im Erwachsenenalter viel mehr. Meine Mutter hat die Vormundschaft abgelegt. Sie wollte nicht länger mein gesetzlicher Elternvertreter sein. Das bedeutet, sie hat wirklich gesagt, ich kann zu diesem Zeitpunkt nicht länger mehr deine Mutter sein in deinem Leben. Und so weit war ich in meinem Kopf gar nicht, das zu realisieren. Und deswegen glaube ich, dass viele Leute nicht wirklich verstanden haben, wie akut, dringend, notwendig Hilfe gewesen wäre in meiner eigentlichen Situation.
Ich meine, du warst ja damals noch minderjährig, auch 16 noch in der Schule. Fand ich irgendwie besonders, also krass einfach. Das sprengt irgendwie voll meinen kompletten Vorstellungsraum, wie das ist. Also ich glaube, das kann niemand von uns sich wirklich vorstellen, der einfach so behütet aufgewachsen ist und egal, ob es arschkalt draußen ist oder irgendwie super heiß, man hat einfach einen privaten Rückzugsraum und kann
ja, das war einer der pragmatischen Gründe, aber auch, warum ich weiter zur Schule gegangen bin. Dass das einfach von Montag bis Freitag, von morgens bis mittags ein warmer, sicherer Raum war, hat schon gereicht.
Warst du die ganze Zeit hier in Hamburg in der Zeit?
Ja, an verschiedenen Schulen. Am Ende am Wirtschaftsgymnasium in Steißhoop. Und ja, ich habe das so lange durchgezogen, bis man mir mein Abschlusszeugnis in die Hand gedrückt hat. Am Ende auch aus dem Grund, dass ich da irgendwie noch ein Teil von etwas war, was so ein Stück Normalität gegeben hat. Dazu gehören ist so wichtig für den Menschen. Und was ich aber jetzt in der Reflexion der letzten 5 Jahre so interessant finde, ist, dass ich dafür halt in der medialen Welt sehr viel Aufmerksamkeit und Props bekomme und Menschen sagen, das ist die starke Leistung, die du erbracht hast. Und ich finde, das ist dieser krass neoliberalistische Gedanke von, du bist deines Glückes eigener Schmied und wenn du nur hart genug arbeitest, dann wirst du erfolgreich. Und ich sage immer, für mich gibt es Stärke und Schwäche gar nicht. Und wenn ich stark bin, was mit all den anderen Menschen in prekären Lebenssituationen, die irgendwie das nicht packen, gerade dann ja auch in dem Fall junge Menschen, sind die nicht stark? Ja. Was sind die dann? Also genau diese Narrative, diese Geschichten, die wir erzählen, ich glaube ja ganz stark an Wörter und dass damit sehr viel beginnt, dass es in dieser Zeit der Transformation, glaube ich, auch einer der Grundbausteine, die wir zu verändern haben, wirklich diese Geschichten, die wir durch Patriarchat, Kapitalismus geprägt, immer wieder erzählt bekommen haben, neu erzählen müssen.
Hast du das denn oft gehört? Also so, ich finde das auch total schwierig, dieses Narrativ, wenn du dich nur richtig anstrengst, dann kannst du es sozusagen schaffen, egal bei was. So.
Der steht sogar in meinem ersten Buch. Weißt du, ich habe so ein Hardcover und das ist von meinem allerersten Verlag, dankbarerweise, damit habe ich einen Traum erfüllt und für die Chance bin ich immer happy. Aber wenn ich das heute lese und darum gibt es die Taschenbuchversion, die ich umgeschrieben habe und Stefan ist der Verlagsleiter von Ankerherz und er hat ein Kapitel geschrieben und da kommt dann auch diese Formulierung drinne vor und in der Reflexion danach fühle ich mich seltsam, weil es dann doch nicht passt. Aber auch das ist ein Prozess und man lernt. Und wie glücklich kann ich sein, als Autor nochmal seinen eigenen Shit umgeschrieben haben zu dürfen. Also auch das mega dankbare Gelegenheit und eine Chance, die ich genutzt habe. Und dieses Taschenbuch ist 100% von mir und das, was ich ausdrücken wollte.
Das hätten auch ein paar andere Autorinnen machen sollen im Nachhinein, vielleicht nach oben schreiben. Wenn wir bei der Analogie von Disaster bleiben, ich habe mich auch ein bisschen mit ihm beschäftigt und er hatte eine Person, die ihm sehr geholfen hat auf seinem Wege, auf seinem Lebenswege, über die er spricht, so eine Art Sozialarbeiter, dem, also das kann er dann in eurem Podcast, in eurem gemeinsam nochmal selber ausführen, aber so wie ich es verstanden habe, der ihm eine Form von Halt gegeben hat und Support, die essentiell für sein Leben war. Gab es so eine Person während dieser 11 Jahre auf der Straße für dich?
Kaum. Also ich erzähle immer wieder die Geschichte von dem einen Menschen, der mir bis heute völlig fremd ist, der mich eine Zeit lang in einem Gartenhaus hat schlafen lassen. Das war auch ein besonderer Moment, weil ich dann verstanden habe, was das bedeutet, auf uns runtergebrochen. So, dass alles, was ich tue, in meine Umwelt und Umfeld ausstrahlt und ich nie weiß, wen ich damit beeinflusse, weil bis heute ist dieser Unbekannte für mich so wertvoll und hat einen Platz in meinem Buch gefunden und ist jemand, dessen Begegnung ich immer wieder erzähle, aber er womöglich überhaupt nicht weiß, dass das jemals für mich so eine große Rolle gespielt hat. Und daraus habe ich viele Erkenntnisse abgeleitet und insofern, ja, safe.
Wie hast du es, also du lebst ja jetzt nicht mehr auf der Straße, du hast uns eben auch eine Geschichte am Anfang erzählt, wo du jetzt lebst, die Story kannst du ja dann nochmal teilen. Aber wie ist es denn dazu gekommen, dass du heute nicht mehr auf der Straße lebst?
Das ist passiert durch jemanden. Und das Krasse ist, ich habe gestern eine Doku gesehen über Stiftung. Und wurde sehr kritisch betrachtet, ist auch komplett richtig. Da ging es um krasse, reiche Menschen. Und wer ein bisschen dann in dieses Stiftungswesen reinblicken kann, der versteht, dass das Reichtum ist, der dahin fließt. Und im Grunde, die Stifter vertreten ihre Interessen.
Das ist Familienstiftung, unser Partner ist an der Stelle.
Liebe Grüße an
Personio-Stiftung, mit denen wir natürlich auch genau das herausarbeiten, welche verschiedenen Stiftungsformen es gibt. Und das ist auf jeden Fall nicht die gemeinnützige Stiftung, wie die Viva Con Agua Stiftung, von der Dominik Ploh hier spricht, sondern eine eben privatnützige Stiftung oder eben auch Familienstiftung im Schlagwort genannt.
Genau, und man muss es nicht mal rechtfertigen.
Ja.
Weil es gibt den Staat, und der Staat schafft vieles, aber ich sehe ja, wie vieles er nicht schafft, gerade aus dieser Unflexibilität und dem, ich kann Dinge nicht von jetzt auf gleich umsetzen. Und am Ende des Tages habe ich 10 Jahre in diesem System festgehangen, bin da nicht weitergekommen, wurde abgelehnt, habe jemanden getroffen, der hat eine Stiftung, der sagt, pack dich unter meine Stiftung. Ich habe für junge Menschen in prekären Lebenssituationen die Möglichkeit, ihnen da herauszuhelfen. Du bist jetzt einer davon. Ich besorge dir eine Wohnung und zahle ein Jahr deine Miete, damit du auf die Beine kommen kannst.
Also ein Sechser im Lotto für jemanden, der auf Safe. Der Straße lebt.
Der Mensch, wo ich heute jetzt wohne, was wir vorhin schon gesagt haben, ich ziehe quasi heute in Blankenese ein, ist ein Unternehmensberater, ein reicher Mensch, der Gutes tun will und dasselbe Prinzip von Philanthropie führt. Und das soll man wie alles andere kritisch hinterfragen. Aber für mich in meinem Leben haben mich diese Menschen sehr viel weitergebracht und quasi an diesen Ort, dass ich jetzt mit euch sprechen kann und nicht der Staat. Und ich schätze das soziale Setz sehr, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall beides geben muss und dass es eine gute Balance schafft.
Wie wurdest du damals ausgewählt? Also ein Sechser im Lotto ist Glück. Das heißt, ich vermute, dass es auch eine sehr glückliche Fügung damals war, aber willst du darauf eingehen?
Ja, ich sage immer, es ist halt überhaupt kein Glück, sondern das war die Entscheidung, die bewusste Entscheidung, dass ich mein Leben verändern will. Und ich habe betrachtet, was ich zu tun habe und ich habe das getan und die Kombination, die mich auf diesen neuen Weg und zu diesen neuen Menschen gebracht hat, war ehrlich sein und Gutes tun. Und insofern habe ich mich in der Kleiderkammer Messerhalle wiedergefunden, habe Hosen sortiert für die Menschen, die in der B7 nebenan mit 1300 Leuten dort die Zeit verbracht haben und von uns Grundbedürfnisse zur Versorgung zur Verfügung gestellt bekommen haben, unter anderem eben auch Klamotten. Und ich habe dann mit diesem Typen erstmal zusammen Klamotten gefaltet und wir sind ins Gespräch gekommen und ich habe Gutes getan, ich habe anderen geholfen, ich wusste, ich kann helfen, aber ich war auch ehrlich zu ihm, habe gesagt, auf die Frage, was machst du denn später noch? Ich weiß es nicht, ich muss noch einen Schlafplatz finden. Und was heißt das? Ja, ich bin draußen, weiß eigentlich nicht, wo ich hin kann danach. Ah, krass. Das war erstmal seine Reaktion. Eine Woche später kam er wieder, hat gesagt, ich kann das nicht vergessen und fand es beeindruckend, dass du anderen hilfst, selber nicht viel hast und ich möchte dir helfen. Mir geht's gut, ich habe die Möglichkeiten, ich habe eine Stiftung und ich habe das Interesse, dir aus deiner Lage zu helfen. Lass uns das vereinbaren, uns nochmal wiederzusehen. Und dann haben wir uns in der Bullerei getroffen. Das war auch ein krasser Tag. Leute, ich muss die Geschichte erzählen. Ich habe ein paar Wochen vorher einen Laptop bekommen, weil ich einfach schreibe und ich auch irgendwann ehrlich war und meinte, ich bin Schreiber. Und dann hat mir jemand seinen MacBook geschenkt. Dann ist der mir am Vormittag auf die Treppen gefallen. Pam, pam, pam. So, Schrott. Dann hat mich jemand abgezogen. Mein letztes Geld war weg. Ich glaube, es waren 8 Euro, die ich noch hatte. So. Und ich musste duschen, weil ich wollte da in die Bullerei irgendwie noch fresh reinkommen. Und da ging nichts. Und am Ende habe ich im Marktviertel noch Leute angesprochen, ob ich bei denen oben duschen kann. Und einer hat gesagt, ja, okay, komm hoch. Der war auch aus der Kleiderkammer, den kannte ich so ein bisschen daher. Und zumindest konnte ich dann frisch geduscht nochmal mich dann auf den Weg machen, gehe in die Bullerei, bestelle mir einen Burger und einen Weizen und denke mir so, ich kenne diese Geschichte von Menschen, die einem erzählen, ich helfe dir jetzt. Aber ich esse jetzt den Burger, ich trinke meinen Weizen, ich gucke raus, die Schilder hauen schon so gegen die Geschäfte, die geschlossen sind vom Wind, der hin und her fegt, und ich stelle mich schon auf die Nacht ein, denke, okay, gleich geht's hier raus, genieß das jetzt schnell hier das Essen, trink das, bedank dich und dann kümmere dich um das, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und das ist Bobby de Kaiser, man kann ja auch mal den Namen sagen, der das für mich getan hat, und er war mit Caro, seiner Tochter, da, und dann hat er gesagt, hey, ich suche dir eine Wohnung, ich bezahle ein Jahr deine Miete. Und Caro ergänzt noch und sagt, solange wir hier in dieser Großstadt auf der Suche sind, musst du nicht mehr draußen bleiben. Wir bringen dich in die Superbude und du kommst so lange im Hotel unter, bis wir was für dich gefunden haben. Und dann war das quasi der letzte Moment, den ich draußen verbringen musste.
Shoutout an Bobby de Kaiser und Caro.
Safe.
Darf ich ganz kurz dazu eingreifen? Hast du eingreifen, klingt so krass. Einschreiten. Hast du noch Kontakt zu denen?
Ja, safe. Ja? Ganz wichtige Menschen. Allerdings ist Bobby so weit, dass er heute Ruhe genießt. Deswegen haben wir gar nicht mehr so viel Kontakt. Caro ist auch in der Welt unterwegs, aber ich weiß immer wieder dann, wenn wir mal schnacken, ist das sehr herzlich, und das ist einfach so, dass ich werde die Zeit nicht vergessen. Die haben mich auch im Herzen und im Kopf, und wir können uns jederzeit wieder begegnen, und ich hoffe, dass wir das auch die nächsten Jahre nochmal schaffen.
Familie also. Ich würde gerne einmal nur zum Verständnis nochmal zurück, weil ich finde das geil, wie du gleich gesagt hast, dass das eben kein Glück war. Das heißt, du hast bewusst im Vorfeld die Entscheidung für dich getroffen, ich will mein Leben verändern, ich will etwas anders machen, und dann Follow the Focus oder wie auch immer man das nennt, quasi quantenphysikalisch ist genau das auch angezogen worden, dadurch, dass du anderen Menschen vielleicht auch geholfen hast und nicht nur auf dich geschaut hast, so was auch. Genau, habe ich das so richtig
safe
wahrgenommen?
Also ich glaube, alles beginnt mit einer bewussten Entscheidung. Also zumindest hilft es einem immer, dementsprechend mehr danach zu handeln, wie man sich entschieden hat. Und am Ende ist das so wichtig, glaube ich, auch ehrlich zu sein zu anderen und zu sich selbst, weil erst dann kann Veränderung beginnen. Und das ist aber auch das, was man immer sagt, sie beginnt wirklich bei einem selbst. Und da muss man suchen, und das habe ich dann in der Zeit der Reflexion getan und wirklich zu mir gefunden. Und dann erzähle ich auch immer, dass wenn man erstmal bei sich selbst ist, dann läuft es von selbst.
Ich finde es so krass, weil jedes Mal, wenn ich mit dir rede, dann merke ich bei dir so eine tiefe Empathie und auch so eine Würde. Und die Themen, die du anschneidest natürlich, oder die Projektionen, die im Raum sind mit Obdachlosigkeit oder Menschen, die kein Zuhause haben, so ist, glaube ich, liebevoller ausgedrückt, definitiv. Dass du in einer Art und Weise auch über diese Menschen redest, weil du die Erfahrung selber gemacht hast. So, das heißt, du hast ein ganz anderes Verständnis. Das ist zum Beispiel in meiner Welt, ich habe noch nie um ein Menschenrecht kämpfen müssen. Ich habe noch nie nicht ein Klo gehabt. Ich habe noch nie nicht Wasser gehabt. Ich habe noch nie nicht die Möglichkeit gehabt, mir sofort die Hände zu waschen nach irgendeinem klebrigen Scheiß, whatever. So, das heißt, ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, wofür ich mich eigentlich engagiere. Ich bin Zugang so. Und ich finde das so jedes Mal so, wo ich denke, so, ich komme gar nicht auf dein Deepness-Level, so, was so eine gewisse Form von Empathie angeht, weil ich diese Erfahrung nie gemacht habe. Also so, ich kann mich versuchen reinzuversetzen, wie es für eine Person sein könnte in Ostafrika, in dem Land Uganda, wo ich 10-mal war, die 25 Jahre ist, die männlich ist und whatever und Norbert heißt, ja, wie unser guter Kumpel hier oder so, aber ich weißt du, was ich meine? Also so wo, und merkst du das, weil du bist ja auch viel unterwegs, du hast selber, wo ich auch noch gerne drauf zu sprechen kommen würde, auf Cobanio natürlich, eine Organisation gegründet, die sich engagiert für andere Menschen. Und du siehst viele andere Organisationen. Wie nimmst du das wahr, dieses Spannungsfeld? Also so.
Okay, das war viel, aber ich glaube, das eine ist, was mir wichtig ist, bei dem, was du gesagt hast, zu antworten, dass das voll in Ordnung ist. Und dass das ja das Schöne ist, dass heute immer mehr Menschen Stimme sein dürfen von, wie nennt man das, vulnerable Gruppen.
Marginalisierte oder verletzliche.
Ich weiß diese Wörter nicht, aber ja, das sind so Menschen, die einfach bisher nicht gehört wurden oder gesehen wurden, haben heute mehr Aufmerksamkeit, werden mehr ins Bewusstsein gerückt, weil auch immer mehr Menschen aus diesen Gruppen sprechen können und eine Aufmerksamkeit generieren. Und ich glaube, das ist mega schön, aber genau das andere ist genauso wichtig. Und ich glaube, in sich etwas hineinversetzen ist einfach ebenso wertvoll. Und nur dann kann diese Brücke entstehen. Dann ist das quasi auf einem Level. Dass auch wenn einer erzählt, aber jemand ist abgeneigt, dann wird man nicht dahin kommen. Und deswegen, es braucht beides, um zusammenzukommen. Deswegen ist das auch, glaube ich, immer schwer, das zu vergleichen. Und das Schöne ist, du musst nur bei dir selbst sein und kannst so viel tun, weil alles, was du tust, ist wirksam und hat einen Einfluss und kann zu diesem Zusammenführen beitragen. Und das ist einfach das eine. Und das andere ist Cobanio, ja, mein Herzensprojekt, eine gemeinnützige Unternehmung, ein soziales Projekt momentan. Wir wollen auch Social Business sein. Wir wollen zur Transformation der Wirtschaft beitragen, weg von Profit, weg von Shareholder-Rendite und Einhörner bilden, die man für sehr viel Geld für den eigenen Reichtum verkauft, sondern wir wollen wirklich was tun, was refinanziert einen Nutzen hat für die Gesellschaft. Da seid ihr natürlich auch große Vorbilder, große Geschwister. Und ich glaube, Cobanio bisher 2019 auf die Straßen in Hamburg mit dem Duschbus gekommen, knapp 20.000 Duschen seitdem ausgegeben, zeigt, dass der Bedarf wirklich da ist, dass die Menschen dringend menschliche Grundbedürfnisse auch in so einer reichen Stadt wie Hamburg befriedigen müssen und immer noch auf der Suche nach solchen würdevollen Orten sind, die wirklich eine Anlaufstelle mit Herz und Professionalität sind. Und das spiegelt sich für mich in Cobanios Arbeit am meisten wider, dass wir wirklich richtig gut sind in dem, was wir tun, aber dass wir da auch richtig viel Herz reinlegen. Und in diesem Sinne auch an alle TeammitgliederInnen großes Dankeschön und große Props für die krasse Arbeit seit bald 2019, 3 Jahren.
Den Duschbus von Cobanio erkennt ihr in Hamburg übrigens daran, dass er ziemlich bunt designt ist und deswegen auch relativ auffällig ist. Vielleicht habt ihr ihn ja auch schon mal durch die Straßen fahren sehen. In dem umfunktionierten Bus befinden sich insgesamt 3 voll ausgestattete Badezimmer. Und in jedem dieser Badezimmer gibt es eine Dusche, eine Toilette, Waschbecken und einen Schrank. Was besonders toll ist, ist, dass gerade im Winter der Bus die Gelegenheit bietet, sich aufzuwärmen und bei Gesprächen mit Ehrenamtlichen ein bisschen Ruhe vor dem Trubel auf der Straße zu bekommen.
Und an alle Zuhörerinnen auf jeden Fall hat Cobanio ein Spendenkonto und das kann man mit Geld überhäufen.
Das spenden wir dann nochmal ein. Übrigens, was ich auch spannend fand, weil du gerade gesagt hast, Hamburg ist ja eine wirklich verdammt reiche Stadt. Ich weiß nicht, ob es die reichste ist Deutschlands, aber ich würde sagen, sie spielt sehr weit oben mit. Da habe ich gelesen, dass Hamburg die Hauptstadt der Wohnungslosen ist. Was ich krass finde. Also hier leben, ich habe es mir aufgeschrieben, fast 19.000 Menschen ohne Obdach. Und es ist im bundesdeutschen Vergleich sozusagen wirklich die Spitze, ein trauriger Rekord.
Ja, und gestern habe ich was gelesen über Sozialwohnungen, die zum Beispiel gebaut werden sollen. Da hat der Senat dieses Jahr das Ziel ausgegeben, 3.000 Wohnungen für Menschen, die bedürftig und mit Dringlichkeit, also die wirklich dringend eine Wohnung benötigen, auch eine Wohnung bekommen, am Ende sind im ersten Halbjahr 19 genehmigt worden. Das sind 0,63%. 400.000 Wohnungen will die Große Koalition im Jahr bauen. Das ist utopisch weit entfernt. Und ja, für mich auch ganz wichtig, Obdachlosigkeit gehört für mich in diesen Bereich Wohnen. Das wird ganz oft getrennt auch, und insofern haben wir da ein echtes Problem, wo man sich immer noch fragen muss, wie kann das sein, auch in Inflations- und Energiekrise sind die Menschen noch nicht so weit zu denken, dass Wohnungsnot eine Rolle spielt, sondern es geht um einen kalten Winter. Aber schon während der Pandemiezeit haben in Hamburg, glaube ich, in einem Jahr 2000 Haushalte ihre Wohnung abmelden müssen und sich ohne festen Wohnsitz umgemeldet. Und deswegen, die Zahlen steigen rapide, und nach wie vor machen wir Symptombekämpfung, und es ist Zeit, an die Ursache zu gehen. Und Housing First ist tatsächlich das Konzept, wie wir Obdachlosigkeit in Europa beenden werden.
Ja. Kannst du Housing First für Leute, die es noch nie gehört haben, erklären?
Am Ende bin ich ja so von der Straße gekommen. Jemand hat gesagt, hey, du kriegst eine Wohnung.
Als erstes.
Ich passe auf dich, du kriegst eine Unterstützung und du kommst auf die Beine. Und all das hat gereicht. Ich habe in meinem letzten Teil des Buches geschrieben, mein Leben war damit, verbunden, dass ich immer in Bewegung bin. Ich hatte diese Basis, und dann hat sich angefangen, mein Leben zu bewegen. Und das ist alles, was es braucht. Es braucht einen Ort, an dem du anfangen kannst, dich zu entwickeln und zu entfalten. Und dann kann man auch die nächsten Schritte wirklich mit Ruhe und mit einer Kraft gehen, die dazu führt, dass man auch weiterkommt und nicht nur in diesem Hamsterrad von Überleben gefangen ist und nebenbei eben wieder diesen neoliberalistischen Gedanken folgen soll von fordern und fördern. Ich muss, es gibt doch eigentlich genug, und ich bin schuld, wenn ich das nicht schaffe. Aber wer ums Überleben kämpft, der muss sich nicht rechtfertigen dafür, dass er irgendwas nicht schafft, weil wer es wirklich tun muss, der weiß einfach, dass das eine der härtesten Aufgaben ist, um am Leben zu bleiben.
Housing First ist übrigens ein Ansatz aus der US-amerikanischen Sozialpolitik und wurde tatsächlich schon 1999 entwickelt. Das Konzept sieht vor, dass Wohnungslosigkeit sofort beendet wird, indem Wohnraum an die allererste Stelle gerückt wird. Das ist eben ein entscheidender Unterschied zum derzeit meist praktizierten System, in dem Betroffene oft ihre Wohnfähigkeit unter Beweis stellen müssen. Sie müssen viele, viele Unterkünfte und Trainingswohnungen durchlaufen. Außerdem müssen Wohnungslose erstmal eine Vielzahl von Auflagen erfüllen, um sich überhaupt für eine Wohnung bewerben zu können. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das neben den vielen anderen Strapazen eine große Herausforderung für Obdachlose darstellt. Forschung in den USA, Kanada und Europa zeigen hingegen, dass Housing First die Wohnungslosigkeit bei mindestens 8 von 10 Personen direkt beendet.
Wie lange hat es denn bei dir dann gedauert, als du sozusagen dann, also du warst dann erstmal in dem Hotel, in der Superbude, und wie lange hat das für dich gedauert, also ich stelle mir vor, 11 Jahre, gerade vor allen Dingen in diesen krassen, ja noch jugendlichen und ich werde erstmal erwachsen Jahren,
bis es gedauert hat. Ich war 28, ja, in eben, der Superbude.
Also du warst, genau, aber ich meine die 11 Jahre davor, die du ja, auf der Straße okay. warst, das war ja eine, also es ist ja sozusagen auch, wenn man nicht auf der Straße lebt, eine prägende Zeit. Ne, jugendlich und so, wird man gerade irgendwie erwachsen. Also wie lange hat das gedauert, bis das so richtig durchgesickert ist und du gesagt hast, okay, ich bin jetzt sicher und ich muss jetzt nicht mehr irgendwie jeden Abend gucken, wo ich sicher unterkomme und so halt.
Ja, gar nicht natürlich. Mein nächstes Buch wird Die Straße ist im Kopf heißen und es ist alles abgefuckt. So. Ich sag, mein Leben hat sich so, meine äußeren Umstände haben sich 100% verändert. Aber ich bin halt derselbe Junge von der Straße. Und ich bin in der Superbude von der Straße gekommen, aber mein Kopf hat zum Beispiel seit ein paar Monaten zugemacht und ich habe letzten Monat 4.760 Euro in Hotels liegen lassen in Hamburg, weil ich nicht mehr in meine Wohnung gehen konnte. Und deswegen heute in Blankenese in dieser anderen Bude einziehe. Aber nie wieder gehe ich auf die Straße. Und heute habe ich aber diese Möglichkeit, einfach Manager irgendwie zu sagen, mach da so ein Payment Agreement und dann haben die die Kreditkarte und da steht quasi unendlich, wenn er kommt, dann wird das einfach abgebucht. Und ich habe das einen Monat lang, schöne Grüße an dir.
Kannst du mir seine Nummer geben? Ich brauche dieses Payment Agreement.
Und das war auf jeden Fall jetzt ein krasser Monat und ich freue mich deswegen, jetzt diesen Schlüssel in der Tasche zu haben und heute Abend dann das erste Mal auch nicht mehr ins Hotel gehen zu müssen, ich war, glaube ich, ein halbes Jahr nicht in meiner Wohnung. Und das ist dieses Ding, also ich habe kein Zuhause nach 6 Jahren. Das ist die Geschichte auch des nächsten Buches, dieses Ankommen. Und ich erzähle immer, dass ich eine Wohnung habe, aber ich habe kein Zuhause. Und das Krasse ist aber, dass ich eine Heimat habe und ich habe das erst vor einer Woche verstanden und es war der letzte Haken auf der Liste, die ich mit dem Buch eigentlich gerne geschafft hätte. Ich wollte da lesen, wo ich groß geworden bin. In Föhring. Und auf einmal war ich am 20.10. in Föhring im Kultureichmüllerhaus. Und das ist 50 Meter von dem Ort, wo ich mit meinen Großeltern aufgewachsen bin. Und ich stand im Garten, habe die Äpfel wie früher vom Baum gepflückt, habe noch ein Vino getrunken und konnte genau auf das Kulturzentrum gucken und wusste, okay, da drüben lese ich jetzt. Also es hat sich aus einem Kreis geschlossen. Aber als ich da war und mich ins goldene Buch des Dorfes Föhring eintragen durfte, habe ich geschrieben, ich merke, dass das meine Heimat ist. Also ich habe eine Heimat, aber ich habe bis heute kein Zuhause. Und das ist auf jeden Fall der nächste Schritt, den ich schaffen will. Aber ich glaube, auch für das, was ich ausdrücken will und diese Reise, die Menschen auf der Straße haben, ist das auch wichtig, dass ich das vielleicht jetzt auch nochmal erzähle, weil damit klar wird, das Happy End ist auch für Menschen auf der Straße nicht ein Schlüssel in die Hand zu kriegen und dann hat man wieder ein Dach über dem Kopf, sondern es braucht wirklich Zeit und Geduld und Ankommen ist nicht so einfach, wie man sich das dann vorstellen mag.
Das wäre eigentlich der perfekte Mic Drop, aber ich weiß ja, dass ich mit dir hier einen Experten habe und deswegen würde ich gerne von dir ein paar Handlungsanweisungen für die Menschen, die da draußen hören, weil wir haben jetzt November, das heißt, jetzt wird es kalt. Hau raus, was können die Leute machen? Wie sollen sie Menschen, die auf der Straße leben, begegnen? Worüber freut man sich wirklich und was bitte unterlassen?
Okay, cool, easy. Ist auch immer derselbe Struggle und Hustle. Für mich helfen ist nie so einfach, wie man denkt. Da bin ich, glaube ich, habe ich für mich so die Meinung gefunden. Und dennoch wünsche ich uns allen den Mut, aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden, weil dann die Fragen in dem Kopf, die wirklich sehr oft nur Hirngespinste sind, zu Antworten werden und zeigen, dass die Realität meistens ganz anders aussieht als das, wie man sich das vorgestellt hat. Geld geben. Geld ist das, was auf der Straße fehlt. Es ist ein Stück Selbstbestimmung. Ich finde es beeindruckend, dass Menschen nach Hilfe fragen. Für mich ist das eine Form, sich wirklich hinzustellen und zu sagen, hey, ich brauche deine Hilfe und ich brauche, benötige genau das hier, 1 Euro. Kannst du mir weiterhelfen? Menschen entscheiden sich, nicht kriminell zu sein und mit einem Messer irgendwo dich abrippen zu wollen, sondern tun genau das. Das finde ich ist beeindruckend. Und dann sind so simple Sachen, aufhören zu lügen. Du hast Kohle in der Tasche, so, und erzähl nicht, dass du kein Geld hast, dann so, da ist jemand in beschissener Situation, aber der Mensch aus dieser Lage, der lernt Menschenkenntnis und auch wer angelogen wird, so offensichtlich, der nimmt das schnell wahr, dass hier gerade jemand einfach lügt. Und warum soll ich jemanden anlügen, der in schon so einer beschissenen Situation ist? Das Mindeste, was ich ihm geben kann, wie wir miteinander umgehen können, ist ehrlich zu sein. Ehrlich sein. Wirklich ehrlich sein zu anderen und zu mir selbst. Und dann sage ich, hey, ich habe keine Kohle oder ich habe heute schon 3 Leuten einen 5er gegeben.
Und ich gebe dir nichts, warum auch immer. Jetzt, ja.
Dann kann ich aber immer noch korrekt sein, nettes Wort wechseln, auf Augenhöhe sein, jemanden ansehen, jemanden anlachen. Ich kann mit kleinen Gesten immer noch viel bewirken. Das alles einfach miteinander menschlich sein und verstehen, dass die Menschen ein Teil von uns sind, die Menschen ohne Obdach sind trotzdem unsere NachbarInnen und gehören genauso gewertschätzt zum Teil unserer Stadt. Und deswegen ist das, glaube ich, das Wichtigste, denn ein Mensch am Ende des Tages muss dazugehören.
Das ist wirklich ein schönes Mic Drop.
Ja.
Oder?
Ja, jetzt komm.
Also ich hätte auch noch eine Frage so.
Ja, ich hätte auf jeden Fall noch den Impuls, weil es einfach, also es klingt jetzt blöd, aber es ist im Viva Con Agua Kosmos auch ein Herzensprojekt von mir, weil ich nur Liebe dafür habe für Gobanjo. Wenn du wenigstens in Anführungszeichen noch die Handlungsanweisung für die Leute da draußen, also ich habe schon gesagt, sie sollen Gobanjo einfach mit Geld überschütten, das Spendenkonto fluten. Was können sie noch machen?
Ja, auf jeden Fall mithelfen. Ist gerade eine Zeit, an dem wir dringend Menschen brauchen, die uns am Bus unterstützen. Zur Pandemie-Hochzeiten hatten wir sehr, sehr viele HelferInnen. Heute ist das ganz anders und wir sind oft unterbesetzt und müssen dann mit schweren Einschnitten unsere Arbeit machen, was dazu führt, dass auch unsere Qualität manchmal nicht so ist, doch sie ist immer so, wie wir sie wollen, aber wir wollen natürlich immer besser sein und darum, bevor jemand irgendwie ein paar Euros gibt, weil ehrlich gesagt, wie gesagt, wir wollen Social Business werden, wir wollen nicht Menschen Spendengelder entnehmen, wir wollen uns selbst refinanzieren, wir wollen Teil des neuen Wirtschaftsdenkens sein, aber dazu brauchen wir Menschen, die uns helfen, den Betrieb aufrechtzuerhalten, weil das die Basis ist für das, was unser Purpose ist, wie man das in diesem Corporate Slang sagt, was der Grund ist, warum das eigentlich stattfindet, aber wir dann trotzdem weiterdenken können und überlegen, was sind die nächsten Schritte, um aus Gobanjo, dem sozialen Projekt, Gobanjo das Social Business zu machen.
Jetzt habe ich noch eine Frage und dann bitte letzte Frage.
Nee, ich hatte auch noch eine
Frage. Ja, du darfst ja auch unbedingt, okay. Du hast eh immer das Schlusswort und auch dieses Eröffnungswort. Was macht es mit dir, dass Gobanjo auch schon international gegangen ist? Also deine Idee im Viva Con Agua Kosmos mit dem Soapbus nach South Africa?
Naja, ich erinnere mich, wie ich mit euch das erste Mal, ich weiß nicht wann, drüber geredet habe und dann immer jeden angehauen habe. Das war für mich genauso wichtig wie ein Bus, den ich selber an den Start bringe. Also immer dann, wo ich dachte, oh fuck, geht das weiter? Geht so, komm, push it. Mega großartig. Ich finde, Nina Mann, sie ist ein unglaublicher Name. Die Mutter des Wassers ist, glaube ich, die sehr korrekte Übersetzung. Tolle Menschen, die da das Projekt betreiben. Der mobile, was ist das, Trailer, sieht richtig, richtig nice aus. Und jetzt freue ich mich, wenn ich irgendwann mal die Chance habe, tatsächlich auch mal da zu sein und zu gucken, wie läuft es da ab, was geht bei den Menschen da unten und wie ist die Arbeit in Südafrika im Vergleich zu Europa. Da kann man ja einfach auch noch so viel Wissenstransfer voneinander austauschen. Und ja, es ist nice. Aber am Ende ist es nicht meine Idee. Also ich hatte die Idee, aber so die Idee an sich für einen Duschbus, die gab es auch schon davor. Haben wir auch getroffen. Die
Dame
aus L.A. war da. Donovis, Sundale.
Und Paul
von Lover May. Und die kam damals auf diese Idee. Die hatte einen Foodtruck und dachte, hey, ein Foodtruck kann doch eigentlich auch eine Dusche sein und hat damit angefangen. Aber ich weiß auch für mich selber, dass ich auf der Straße war und dachte, fuck, ich bin so dreckig und ich wünschte, ein Bus würde vorbeikommen und würde Duschen geben. Und insofern, also die Idee war da und sie ist einfach aber auch so nachvollziehbar, wenn man weiß, was man braucht.
Okay, dann habe ich noch die Abschlussfrage. Wie kann ich mir deinen Alltag so heute vorstellen? Also du hast ja schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben, was übrigens sehr, sehr erfolgreich war. Ich glaube, es war Spiegel-Bestseller.
Yes.
Und du arbeitest schon eifrig an einem zweiten Buch. Yes. Womit vertreibst du noch so deine Zeit?
Mein Leben ist so absurd.
Sag mich ja auch immer.
Also ich habe seit 3 Wochen diese Klamotte hier an, die kurze Hose, alles. Seit dem 10. Oktober trage ich das. Ich war seitdem 10.000 Kilometer auf Schienen unterwegs, überall im Saarland, in Trier, in Flensburg. Ich komme aus Basel. Ich habe zweimal meine Klamotten kurz nach der Frankfurter Buchmesse in Darmstadt bei einer Freundin gewaschen. Dann war ich eine Woche unterwegs und dann bin ich random wieder nach Darmstadt gefahren, weil ich irgendwo meine Wäsche waschen wollte.
In Darmstadt gibt es eine hervorragende Waschmaschine für alle, die sich jetzt fragen, warum fährt der Junge nach Darmstadt?
Hat sie mir einfach wieder die Wäsche gewaschen und dann war ich jetzt wieder zwei Wochen damit unterwegs und bin halt aber auch die ganze Zeit in diesem Hotel. Und jeden Morgen gehe ich zum Frühstück runter und die Leute gucken mich an, weil die mich ja jedes Mal in denselben Klamotten sehen. Sie fragen, was geht denn hier eigentlich ab? Ja, und dann ist es so wirklich zwischen Café Luitpold in München sitzen in dem Outfit und mit Literaturagentinnen fette Vorschüsse aushandeln für Verlage und gleichzeitig ist es mit den Jungs im Traphaus abhängen und Desaster, meine Nachbarschaft hören, du warst noch nie in meinem Viertel, fick dich. Und richtig real abhängen. Und das sind halt diese Kontraste, die mich mein Leben lang schon begleiten, aber die mit dieser Situation, wie sich mein Leben verändert hat oder meine Arbeit, weil wirklich, ich bin derselbe Typ. Ich habe geschrieben und ich habe so geredet mein Leben lang. Und heute gehe ich halt zu Judith Rakers nach 3 nach 9 oder in Kölner Treff zu Micky Beisenherz und habe diese Plattform. Aber ich denke immer so, ich habe mich nicht verändert, aber von heute auf morgen haben Leute entschieden, dass ich jetzt habe ich eine Stimme, jetzt darf ich was sagen und werde gehört. Und das allein ist ja schon so surreal und deswegen die letzten 5 Jahre, weil jetzt ist im November, unglaublich, in 3 Wochen das Buch 5 Jahre alt und somit so mediale Präsenz und Aufmerksamkeit und Bewusstsein schaffen in einer breiteren öffentlichen Masse und medialer Berichterstattung ist jetzt ein halbes Jahrzehnt und es ist auch langsam so paar. Und trotzdem ist es immer noch so, dass es sich nicht anfühlt, als wäre das echt. Insofern, ja. Crazy. Das wird wenn ich das Buch wirklich gut mache, wird es ein gutes Buch.
Das ist schon mal einen guten Anteaser.
Das ist doch ein Mic-Job. Also wenn ich das gut mache, dann wird es gut.
Dominik, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass wir gesprochen haben.
Darf ich noch eine letzte Sache sagen?
Unbedingt.
Du hast All-Time Access zu unseren Plattformen.
Hammer. Ich würde gerne Werbung machen für eine Person, die für mich mein größtes Vorbild, meinen größten Respekt hat, die mich beeindruckt, die unglaubliche Mutter meines Kindes ist und mir so viel beibringt über Frauen, über Feminismus, aber auch über was es bedeutet, diszipliniert zu sein und all diese Sachen, die ich eigentlich überhaupt nicht habe, strukturiert und organisiert, aber das in einer Art, dass ich sage, das begeistert mich an dir. Und ich finde es nice, dass sie trotz all dieser Sachen 100 Stunden in der Woche arbeiten als Anwältin, dann Schwangerschaft, dann jetzt unseren Sohn seit 9 Monaten wirklich konsequent ohne Pause für ihn da ist, ein Projekt an den Start gebracht hat, Brunchen ohne BH.
Hey, das klingt geil.
Und es ist ein wunderbarer Brunch, wo hoffentlich viele tolle Menschen zusammenkommen. Das wird in Hamburg losgehen und stattfinden. Und da sollen wirklich Menschen kommen, die sich einfach angesprochen fühlen, aktivistisch zu sein, was verändern wollen, aber nicht dieses, nicht noch so ein lames Event, sondern real. Und deswegen, ich bin da 100% dabei. Ich kenne diese Frau sehr gut, denn ich habe ein Kind mit ihr gemacht und kann deswegen sagen, da lohnt es sich, dem zu folgen und unbedingt Brunchen ohne BH auszuchecken.
Wo finden wir oder die Menschen, die zuhören, weitere Infos dazu? Also postest du dazu dann auf deinem Instagram oder sollen wir da noch mit was
da
in die
Show natürlich, sehen? Sie hat natürlich sich direkt um alles gekümmert. Brunchen ohne BH ist schon online seit gestern, glaube ich. Und
teilen wir alles, würde ich sagen.
Auf jeden Fall nice. Keep updated.
Sehr schön.
Stay hydrated. Drink water.
Brunchen ohne BH.
Ihr wolltet doch noch so ein bisschen freestylen, oder?
Ja.
Ich nicht. Ah, okay. Das ist der andere Podcast mit Desaster.
Micha will jetzt einfach nur schnell ins Stadion. Okay, dann.
Ah ja, genau. Ey, da komme ich noch mit.
Würde ich sagen, ciao, ciao.
Ab zu Benny. Ist Benny da?
Jo.
Cool. Cool. Tschüss. Ey, vielen Dank. Tschüss.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr etwas mitnehmen konntet aus der Folge. Und ich bin mir zumindest sicher, dass ich nach dem Gespräch mit Dominik nochmal anders durch Hamburg laufen werde und mir das Thema Obdachlosigkeit auch nochmal aus einer anderen Perspektive begegnen wird. Und ihr habt es gehört in dem Gespräch, wir können alle was tun. Wir können helfen, indem wir spenden. Oder ihr da draußen, schaut mal auf der Homepage nach. Die brauchen auf jeden Fall Ehrenamtliche, die ihnen bei dem Duschbus und bei dem Projekt helfen und werden sich sicherlich freuen, von euch zu hören. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Lasst uns doch gerne auch zu dieser Folge Feedback da, ob sie euch gefallen hat. Und wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Macht's gut, bis dahin.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.